Danke für die Einladung, Egbert. Ich freue mich auch. Guten Morgen, Gemeinde. Schöne Grüße von unseren Gemeinden. Ich komme selber aus Bochum, ich wohne in Bochum. Eine schöne Stadt. Wenn jemand noch nicht diese Stadt besucht hat, dann macht das. Man nennt diese Stadt Perle im Ruhrgebiet. Also es lohnt sich, einmal in Bochum vorbeizukommen. Ja, ich heiße Ivan, ich habe eine Frau, Natalie, und zwei Kinder, Tochter und Sohn, Jana und Jan. So, das ist irgendwie zu einer Tradition geworden in unserer Familie, Kinder mit Jan oder Ivan oder Johannes zu nennen. Das ist alles dasselbe, weil meine Vorfahren, wo waren Jan und Ivan, und dann, also das läuft über Generationen, und so hat sich ergeben, und diese Tradition pflegen wir bei uns in der Familie, deswegen heißen meine Kinder auch so. Und übrigens, dieser Name wird übersetzt wie Gnade Gottes. Und diese Gnade Gottes habe ich auch in meinem Leben erlebt, sehr stark. Ich bin in Kasachstan geboren, Nordkasachstan. Mein Gebiet war so groß wie Deutschland, damit ihr versteht. Kasachstan ist riesig. Die Geschichte ist so, dass wir, oder meine Vorfahren oder meine Familie, damals aus Deutschland ausgewandert ist, nach damals Zarenrussland, weil die Ekaterina die Große eine Deutsche war. Und sie hat gute Werbung gemacht und sie hat gesagt, die Deutschen, die sind super Handwerker. Das, was damals die Russen oder die russischen Völker nicht konnten, die Deutschen haben schon längst drauf gehabt, also konnten sehr gut bauen und Landwirtschaft. Und so sind die Deutschen damals der Einladung der Katharina der Großen gefolgt nach Russland. Und im Jahre 1938 wurden dann die Deutschen durch Stalin, durch Kommunisten verfolgt, deportiert, weit weg nach Sibirien, nach Kasachstan, nach Kirgisistan. Hier gibt es eine Schwester, die kommt aus Kirgisistan. So eine Geschichte. Und im Jahre 2001 sind wir dann zurück nach Deutschland gekommen. So haben sich meine Eltern entschieden, das Haus und Hof zu verlassen und zurück in ihre Heimat zu kehren. Ist eine interessante Geschichte, wie Gott so unsere Familie, unsere Verwandtschaft und unser Volk geführt hat. Aber im Jahre 2001 kam ich zum Glauben. Nein, Entschuldigung, nach Deutschland. Und im Jahre 2003 kam ich zum Glauben. Obwohl ich aus einer mennonitischen Familie komme, meine Vorfahren, meine Oma und waren alles Mennoniten. Wir hatten viel über Jesus gehört, wir haben viel gelesen und ich hatte eigene Bibliothek zu Hause. Schon als Kind, angefangen von Kindern, Bibel und Kindertraktaten, kannten wir viel über Jesus. Aber diese Entscheidung war noch nicht da. Und diese Entscheidung, wo wir uns bewusst bekehrt haben, wo wir uns bewusst unser Leben Jesus gegeben haben, das war in Deutschland. In Deutschland, und so ist auch die Gemeinde entstanden damals. Unsere Gemeinde besteht aus, ich weiß nicht bestimmt, aber 95%, das waren alles Menschen aus der Welt, so wie ich, die Jesus nicht kannten, ihm nicht gefolgt waren. Und so ist die Gemeinde entstanden damals in Haidtlingen. Und 2003, wie gesagt, kam ich zum Glauben. Wir kannten uns mit meiner Frau schon vorher und dann haben wir uns entschieden nach unserer Bekehrung, ja, jetzt müssen wir unser Leben in Ordnung bringen, also lass uns heiraten. So, das war unsere Entscheidung, weil wir wollten vor Gott unser Ehebund schließen. Das war uns sehr wichtig, dass wir den Segen Gottes empfangen für unsere Familie, für unsere Kinder. Sind wir nach Dortmund gefahren, um Eheringe zu kaufen. Meine Frau kommt aus Dortmund, ist auch eine Russlanddeutsche, die ist aber mit 2 Jahren nach Deutschland gekommen. Sie war noch damals sehr klein. Und wir haben unsere Eheringe gekauft, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Und dann wollte sie noch was kaufen, irgendwie Kleidungsstücke. Und ich bin nicht so ein Einkäufer, der gerne einkauft. Ich habe gesagt, ich warte auf dich hier draußen. Und da stand ich vor diesem Schaufenster und das war ein Erlebnis, wo ich meine Berufung ganz klar von Gott empfangen habe. Was soll ich tun? Ich war ein paar Tage frisch bekehrter Christ. Woche, zwei Wochen kann sein. So. Ganz frisch. Ganz frisch. Und da stehe ich vor diesem Schaufenster, wenn jemand auf der Fußgängerzone war in Dortmund. Da ist so ein Betrieb, so ein Verkehr. Samstag. So viele Menschen. Und auf einmal sehe ich in dieser Menschenmenge sehe ich ein Schild, bewegt sich in meine Richtung. Und da stand: Jesus rettet. Wenn ich solche Schilder schon mal gesehen habe, das war so ein blau-weißes Schild. Und da stand: Jesus rettet. Und auf einmal habe ich eine kleine Oma gesehen. Kleine Oma. Sie hieß Maria Schmidt. Sie ist jetzt mittlerweile verstorben. Aber damals geht sie so an mir vorbei und ich habe das Ganze so beobachtet und dann habe ich mir gedacht, das ist eine mutige Frau. Sie schämt sich nicht, sie evangelisiert und so vielleicht so primitiv und einfach, aber mit dem Schild durch die Fußgängerzone geht sie hin und her. Jesus rettet, war ihre Botschaft. Und dann habe ich so beobachtet und dann dreht sie sich um und dann geht nochmal an mir vorbei. Jesus rettet. Und dann dreht sie sich nochmal um, dann geht sie zu mir. Kommt zu mir und sagt: Bist du gläubig? Er sagt: Ja. Sieht man an deinen Augen, sagt sie. Halt fest. Sie hat mir diesen Schild in die Hand gedrückt. Ich habe gedacht, ich habe mich so geschämt. Stellt euch mal vor, hunderte, tausende Menschen. Und ich stehe da und so ein junger Christ. Halt fest. Und dann sagt sie: Komm mit. Sie hat mich so umarmt. Und dann gehen wir durch die Fußgängerzone. Und dann sagt sie: Du sollst predigen. Sagt sie zu mir. Sie hat damals zu mir so prophetische Worte wie Nägel mit Köpfen so in mein Herz reingeschlagen. Dann sagt sie: Schäme dich nicht des Evangeliums willen. Predige das Evangelium. Dann hat sie so eine Bauchtasche gehabt. Und da hat sie sich die Traktate. Dann sagt sie: Weißt du, wie ich das mache? Wenn ich zu Hause bin, dann bete ich für jeden Traktat. Und dann stecke ich rein in meine Bauchtasche. Und wenn ich dann wieder auf der Straße bin, dann weiß ich, dass hinter jedem Traktat eine Person, ein Mensch steht. Und ich bete für jeden Traktat, damit die Menschen auch gesegnet werden, damit diese Worte aus dem Traktat irgendwie wirken in ihren Herzen. Wir haben so entstand unsere Freundschaft. Maria Schmidt, das war eine Lehrerin an Dortmunder Schule. Dann wurde sie Rentnerin und sie ist so durch die Straße gegangen. Als sie gestorben war, hat die Dortmunder Zeitung geschrieben: Frau, die jahrelang Stadt Dortmund geprägt hat, ist verstorben. So. Aber sie hat mir damals auch die Traktate zugeschickt. Und so habe ich angefangen zu evangelisieren, von Jesus zu erzählen. Das war nicht einfach. Ich habe mich geschämt, ich hatte Angst. Aber ich wusste, man muss das überwinden. Man muss das leben. Das muss dein Lebensstil sein. Das muss brennen. Das muss zu deiner Leidenschaft werden. Und wenn das geschieht, dann wird dich Gott segnen. Dann wirst du Erfolg erleben in deinem Leben. In deinem Dienst. Und ich habe angefangen, Traktate zu verteilen. Und so ist mein Dienst entstanden. Missionarischer, evangelistischer Dienst. Und heute dürfen wir einige Gemeinden bauen und Gott hat unsere Grenzen ausgebreitet. Wir sind nach Ausland gegangen, wir haben Gemeinden gegründet. Ich habe zusammen mit Missionaren, ich habe immer nach Missionaren gesucht. Wer ist aktiv, wer ist unterwegs, von wem kann ich lernen, mit wem kann ich zusammenarbeiten. So waren wir in Tschechien, wir haben dort Gemeinden gegründet, wir haben in Russland Gemeinden gegründet, wir haben in Polen oder jetzt in der Ukraine momentan. Letztes Jahr haben wir in Afrika angefangen, in Kenia Gemeinden zu gründen. So, das brennt mir auf dem Herzen und ich möchte diese Leidenschaft auch mit euch teilen, warum das so wichtig ist. Und wisst ihr, ich möchte heute von einer rettungssüchtigen Gemeinde sprechen. Sucht ist etwas Negatives, ne? Kennen wir. Wenn Menschen Alkohol oder drogensüchtig sind oder Nikotin oder sonst noch was, spielsüchtig sind. Das ist etwas Negatives. Natürlich ist das schlimm und schlecht. Wir waren damals in Tschechien und wir haben eine intensive Evangelisationswoche gemacht. Wir wollten Menschen finden und ihnen das Evangelium erzählen. Man hat uns gesagt, Tschechien ist atheistisches Land in Europa. So sind wir nach Tschechien gegangen. Und wir wollten dort Menschen das Evangelium erzählen. Wir haben ein Team zusammengestellt, hier aus Deutschland, aus unterschiedlichen Gemeinden. Wir kannten es vorher nicht. Und wir haben uns in Tschechien getroffen und wir haben evangelisiert. Wir haben dort Gemeinden gegründet und gebaut. So, wir befinden uns in Tschechien. Und unser Motto damals war, suchen, um zu retten. Ihr kennt diese Bibelstelle aus Lukas-Evangelium. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war unser Motto dieser Woche, dieser Evangelisationswoche. Und wir waren den ganzen Tag auf der Straße, wir waren unterwegs, wir waren auf der Suche. Und es war wichtig, jemanden zu finden, der ein offenes Herz hatte für das Evangelium, der Interesse hatte. Und solchen Menschen haben wir evangelisiert. Und dann am Abend hatten wir so Evangelisationsversammlungen auf einem Fußballplatz und haben Leute da zu diesem Fußballplatz eingeladen. Und so waren wir unterwegs. Wir hatten einen Übersetzer, der uns in Tschechisch übersetzt hat, obwohl wir Tschechisch verstehen können. Nur wir können nicht Tschechisch sprechen, aber verstehen können, weil das auch eine slawische Sprache ist. Es war so heiß, es war Sommer und dann haben wir gesagt, lass uns Pause machen. Wo gibt es eine kühle Ecke? Dann haben wir eine katholische Kirche gesehen, eine große Kathedrale steht da, in der Stadt Znojma. Sind wir da reingegangen in diese katholische Kirche und das war so kühl, so angenehm. Und da saßen wir mit drei Personen, saßen wir an der Bank, auf der Bank ganz hinten. Und da waren ein paar Menschen, ich weiß nicht, bestimmt 10, 15 Menschen waren da versammelt. Es war kein Gottesdienst, nichts, keine Messe. Nur die Menschen saßen da und haben so still gebetet. Ich drehe mich zu meinem Übersetzer und sage, hör mal, lies mal diese Bibelstelle ganz laut. Mal sehen, wie die Menschen reagieren. Und dann öffnet er seine tschechische Bibel, schlägt Lukas Evangelium, und dann liest er auf Tschechisch, denn des Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Dann setzt er sich hin, so eine Stille, Menschen drehen sich um und dann weiter. Er sagt noch einmal. So hat er dreimal vorgelesen. Wisst ihr, was geschah? Eine Frau, die saß ganz vorne, die steht auf und kommt zu uns. Weinend. Setzt sich und weint. Wir fragen, was ist los? Können wir Ihnen helfen? Sie sagt, ich bin ungläubig. Kein Kirchenmitglied. Wir wurden atheistisch aufgezogen. Aber ich komme gerade von dem Arzt nach Hause. Und der Arzt hat mir gesagt, ich habe Krebs. Und ich habe nicht mehr lange zu leben. Ich habe nicht mehr lange Zeit. Und dann gehe ich an dieser Kirche vorbei und dann denke ich, bete ich. Und zum ersten Mal habe ich vom ganzem Herzen gebetet, habe gesagt, Herr, bitte hilf mir, ich möchte nicht sterben. Das war keine alte Frau, die war 45, 50 Jahre alt vielleicht erstmal. Und dann sagt sie, ich sitze da und bete ganz still und wie ich kann. Und auf einmal höre ich, denn der Sohn Gottes ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir dürfen für sie beten. Sie hat ihr Leben Jesus gegeben. Wir dürfen für ihre Heilung beten. Wir haben die Frau seitdem nicht mehr gesehen. Wissen wir nicht. Wir sind dann weggefahren nach Deutschland. Jesus ist eine interessante Persönlichkeit. Hier in diesem Bibelvers steht das Wort suchen. Suchen. Wisst ihr, seit Jahren arbeiten wir unter den abhängigen Menschen. Alkohol, drogenabhängige Menschen. Wir haben Reha-Zentren. Wir helfen diesen Menschen. Wir versuchen, diese Menschen zurück ins Leben zu holen. Damit sie erstmal frei werden von ihrer Sucht und dann später eine Arbeit in das Arbeitsleben zu integrieren. Wir versuchen, solchen Menschen zu helfen. So, und wir kennen, was Sucht bedeutet. Wir wissen, was das ist. Das ist schlimm. Das ist eine Krankheit. Das ist eine Sünde. Das ist eine Sklaverei. Und wisst ihr, diese Menschen, wenn du die Geschichten hörst, es gibt Menschen, die 20, 30 Jahre in der Sucht sind. Wisst ihr, die machen nichts anders, als jeden Tag zu suchen. Wisst ihr, was sie suchen? Nach Drogen. Jeden Tag, wenn sie ihre Augen öffnen, dann ist der erste Gedanke sofort da, wo finde ich? Und dann machen sie sich auf den Weg und dann gehen sie, dann rufen sie, dann suchen sie, wenn sie kein Geld haben, dann gehen sie etwas klauen und dann verkaufen sie das oder tauschen das gegen Drogen und so. Das ist ihre Realität. Und ich weiß, viele Menschen freuen sich, wenn sie frei werden. Nun, sie können nicht. Am Anfang war das Spaß, am Anfang war das cool, aber später dann war das ein Problem. Und jetzt, wo die frei werden möchten, gelingt das ihnen nicht, weil die sind versklavt. Und sie möchten nicht, aber sie sind gezwungen, das zu tun, was ihr Herr sozusagen, der Teufel, der Menschenhasser, die Sünde, was er von ihnen verlangt. So sind sie gezwungen, wieder aufzustehen und zu suchen. Sie suchen. Und eine Sucht, wie ich schon gesagt habe, ist was Negatives. Das heißt, abhängig zu sein. Verlangen nach etwas. Das ist eine Sünde, eine Krankheit. Eine unnatürliche Leidenschaft. So, aber es gibt solche Menschen. Nun, wenn wir jetzt zurück zu Jesus kommen, es steht geschrieben, Jesus ist aber gekommen, auch um zu suchen. Und wenn ihr die Evangelien studiert, sehr aufmerksam, dann werdet ihr feststellen, Jesus war auch jeden Tag auf der Suche. Habt ihr das gemerkt? Jesus war jeden Tag, seit dem Tag, wo er getauft wurde im Wasser und erfüllt war mit dem Heiligen Geist, hat er sich auf die Suche gemacht. Nun hat er nicht nach Drogen gesucht und nicht nach Vergnügen, sondern der hat was gesucht? Verlorene Menschen. Er hat nach verlorenen Menschen gesucht. Es gibt auch andere Süchte, nicht nur Drogen oder Alkohol, diese schlimmen Süchte. Und Apostel Paulus in 2. Timotheus schreibt, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Geldgierig, prahlerisch, hochmutig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos und. Das sind alles sogenannte Süchten, wenn Menschen sich selbst suchen, wenn Menschen nach Geld suchen, nach Berühmtheit suchen. Das sind so egoistische Hintergründe. Aber das sind auch Süchten. Und dieser Jesus ist gekommen, genau um die Menschen, die versklavt sind, die in der Sünde leben, die Jesus noch nicht kennen, die ihren breiten Weg ins Verderben gehen. Jesus ist gekommen, um diese Menschen zu retten. Und das ist das Evangelium. Und so war ich einer. Gott hat mich gefunden. Und als Gott mich fand, habe ich gesagt, Jesus, ich möchte zurückzahlen. Ich möchte zurückgeben. Ich möchte dir dienen. Ich habe mich damals entschieden, als junger Mann, dir zu dienen. Radikal dir zu dienen. Weil ich weiß, ich habe ihn nicht gesucht, aber er hat mich gefunden. Er hat mich gefunden, weil Jesus war ein rettungssüchtiger Mensch. Bitte erschreckt euch nicht von diesem Wort. Das ist mein Wort, Schatz. Also das habe ich selber ausgedacht. Aber tatsächlich, wenn wir seinen Charakter anschauen, wenn wir seinen Dienst anschauen, er war rettungssüchtig. Ihm war es sehr wichtig, dass er Menschen findet, dass er so viele Menschen erreicht, dass er so vielen Menschen seinen Vater zeigt. Nun gehen wir weiter. Eine schwere Frage oder eine sehr wichtige Frage: Wie wird ein Mensch von dieser Sklaverei, in der er lebt, befreit? Natürlich durch Jesus, habe ich gesagt. In Matthäus Evangelium 11 steht geschrieben: Kommt alle zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Und jeder Mensch, wie ich damals, wie mein Vater war früher nikotinabhängig. Er hat geraucht. Und ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, 10 Jahre vielleicht, da saßen wir in unserem Hof in Kasachstan auf der Bank und mein Vater hat geraucht. Und dann sage ich: Vater, du hast doch an Silvester versprochen, dass du nicht mehr rauchst. Wisst ihr, viele Menschen sagen, so setzen Ziele. So, nächstes Jahr rauche ich nicht mehr. Und das war immer wieder und immer wieder. Und ich frage ihn: Vater, du hast doch versprochen, dass du nicht mehr rauchst. Und dann sagt er: Sohn, siehst du diese Zigarette? Ich verspreche dir, das ist eine letzte. Mein Vater war für mich ein starker Mann. So. Eine Autorität für mich. Ich liebte meinen Vater. So. Eine Persönlichkeit. Ich wollte so sein wie mein Vater. Aber als ich größer wurde, habe ich gemerkt, mein Vater ist schwach. Weil das, was er sagt, was er verspricht, tut er nicht. Ich habe nie geraucht. Ich kenne nicht den Geschmack von Nikotin. Damals habe ich mich bewusst entschieden, nein, ich will das nicht. Weil ich habe gesehen, wie mein Vater sich quält. Immer wieder versuchte und versuchte und er kann nicht loslassen. Und als ich größer wurde, habe ich gemerkt, mein Vater ist irgendwie nicht so stark, wie ich mir vorstelle, ist schwach. Wie kann er diese kleine Zigarette nicht, wie kann er nicht davon, sich, wie geht das? Wie geht das? Dann habe ich gemerkt, dass die Sünde viel, viel stärker ist als wir Menschen und als unser Wille. Es muss eine größere Macht kommen, eine stärkere Macht kommen und der Mensch ist nicht in der Lage, sich selber von der Sünde zu befreien. Da muss Gott kommen, da muss Jesus kommen. Und Jesus sagt: Komm zu mir, wenn du beladen bist. Wenn du schwere Lasten trägst, wenn du dich nicht von alleine befreien kannst, rufe Jesus, lade ihn ein in dein Leben. Und wisst ihr was? 2003 ist auch mein Vater zum Glauben gekommen. Über 40 Jahre hat er geraucht. Und einmal sitzen wir mit meiner Mutter in der Küche, ich habe ihr geholfen, da Teig irgendwie was mit Teig zu kochen. Und dann kommt mein Vater nach Hause und schreit und sagt: Maria. Wir dachten, was ist los? Er sagt: Kannst du dir vorstellen, seit 2 Wochen rauche ich nicht mehr. Ich habe sogar vergessen, dass ich geraucht habe, sagt der Vater. Was war? Wir haben in der Gemeinde für den gebetet. Und er hat vergessen, dass er überhaupt diesen Verlangen hatte. Gott hat ihn auf eine wunderbare Art und Weise befreit. So rennt er nach Hause, der hat auf der Arbeit gemerkt, er raucht nicht. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Kraft Gottes war, die ihn berührt hat damals. Er hat gekämpft, jahrelang, ich kenne meinen Vater, er hat gekämpft, konnte er nicht. Nach dem Gebet hat Gott ihn berührt, hat Gott ihn mit seiner Kraft erfüllt. Er wurde frei. Es muss eine stärkere Macht kommen, eine stärkere Kraft. Und das kann nur Jesus. Das kann nur Jesus. Wisst ihr, es gibt sichtbare und unsichtbare Süchten oder Sünden. Egal. Für Jesus ist alles egal. Er macht frei jedem, der zu ihm kommt, der ihn anruft, der sich vor ihm beugt. Er macht jeden frei. Das habe ich erlebt. So. Wenn du beladen bist, wenn du schwere Lasten trägst, komm zu Jesus. Er wird dir Ruhe schenken. Er wird dir Freiheit geben. Nun, dieser Bibelvers geht weiter. Dann sagt er: Nehmet mein Joch auf euch. Das ist die Fortsetzung seiner Arbeit. Viele Menschen, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch ihr habt sowas erlebt, kommen zu Jesus, kommen in die Gemeinde, weil sie Probleme haben, weil sie irgendwelche Schwierigkeiten haben. Und dann sagen sie: Betet bitte für mich. Und dann betet man für die Menschen. Manche erleben sogar die Heilung. Manche Menschen erleben Heilung. Und nach einer gewissen Zeit, wo es ihnen gut geht, gehen sie wieder zurück. In ihren Alltag zurück. Da, wo sie hergekommen sind. Gott hat sie berührt, Freiheit geschenkt, geheilt. Dann gehen sie wieder zurück. Wisst ihr, was das Problem ist? Man kann die Freiheit erleben, aber man muss auch in dieser Freiheit beständig bleiben. Versteht ihr? Man muss auch in dieser Freiheit leben. Nicht nur erleben, sondern auch leben. Dort in dieser Freiheit bleiben. Und das geschieht, wie Jesus hier sagt, nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seelen wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Das ist die Fortsetzung seiner Arbeit. Gott gibt uns seine Gnade, er befreit. Aber dann möchte er, dass wir die Last, die er trägt, die Gott, der Vater, ihm aufgelegt hat, dass wir mitteilen, dass wir mitmachen, dass wir mitarbeiten, dass wir mitdienen, dass wir nicht arbeitslos sind, dass wir nicht einfach so Gottesdienst, Sonntagsgottesdienstbesucher sind, sondern dass wir etwas tun, dass wir nach unserer Bekehrung, nach unserer Befreiung vor dem Jesus stehen und sagen, Jesus, und jetzt möchte ich mit dir zusammen in diesem Joch mit dir zusammen etwas tun. Wie du mich gefunden hast, möchte ich mit dir zusammen Menschen finden. Wie du mich geheilt hast, möchte ich mit dir zusammen andere Menschen heilen. Wie du, möchte ich mit dir. Mein Joch nehmet auf euch, sagt Jesus. Einmal waren wir das war in Russland, in Smolensk. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Da hatten wir eine Missionsschule gestartet, mit dem Ziel, dann die Gemeinden zu gründen. Und am Wochenende waren wir in auch so einem Reha-Zentrum. Da waren so 30 bis 40 auch drogenabhängige Männer. Das war ein Männerzentrum, Männer-Reha-Zentrum oder Reha-Zentrum für Männer. Und sie hatten dort ihr Reha-Programm. Ein Jahr musste man durch dieses Reha-Programm gehen. Und wir haben so eine Versammlung gehabt. Und ich habe dort gelehrt oder gepredigt über, dass Gott unsere Gebete hört und dass Gott uns auch antwortet. Dass wir nicht an einen toten Gott glauben, sondern dass er ein Gott, der lebt und hört und auch antwortet. So habe ich gepredigt und dann durfte ich für manche Leute beten und der eine sagt, hör mal Pastor, das war er hat provoziert. Der saß jahrelang im Gefängnis, so ein cooler Typ. Dann sitzt er und sagt, hör mal Pastor, du hast so schön gepredigt, dass Gott die Gebete hört. Wir haben gestern zwei Leute von der Straße gebracht. Würdest du für die beten? Ich sage, worum geht es? Was haben diese Menschen? Ja, die sind da im Bett, die wurden erst gestern auf der Straße gefunden, irgendwo unter einer Brücke. Der eine, ich weiß nicht, ob ihr diese Droge kennt, aber es gibt so eine Droge, Krokodil heißt das. Diese Droge zersetzt Menschen von innen. Knochen, Fleisch und die Menschen buchstäblich, die gammeln, die vergammeln. So, und der eine, der hatte seine Beine, überall hat man diese Eid gesehen. So sein Fleisch und so mager war er. Und der andere hatte auf seinem Fuß Gangrene heißt das? Deutsch, Gangrene heißt er. Das heißt, schwarz, pechschwarz. Und er sagte, wir haben ihn sofort zum Arzt gebracht, von der Straße, als wir gesehen haben. Und der Arzt hat gesagt, Fuß muss abgeschnitten werden. Weil es Blut zirkuliert nicht mehr, gibt es keinen Durchlauf. Und von daher muss man abschneiden, damit das nicht weitergeht. Und Operationstermin steht fest. Und dann sagte, du hast doch gesprochen von den Gebeten und dass Gott hört. Bete doch für die Leute. Okay. Wir haben sie umkreist und haben angefangen zu beten. Und wir haben gebetet für die Menschen. Dann sind wir nach Hause gegangen. Das war Samstag. Am Sonntag durfte ich dann in der Stadt Smolensk in einer Gemeinde predigen. Und diese Reha-Arbeit ist von dieser Gemeinde. Und diese Reha-Leute wurden dann ständig in die Gottesdienste gebracht und die saßen da ganz hinten. Ich habe gepredigt am Sonntag und dann musste ich in eine andere Versammlung fahren und dann ruft mich der Leiter von der Reha-Arbeit und sagt, Ivan, ich muss dir was erzählen. Heute Nacht geschah ein Wunder. Er hat angefangen zu schreien, einer der Männer, der eine Gangrene hatte, angefangen zu schreien. Nachts sind dann die daneben geschlafen haben, das ist wie so eine Wohngemeinschaft, hatte dann die Decke aufgemacht, war alles voller Blut. Das hat geplatzt. Diese Gangrene hat geplatzt. Und der Arzt, der dort, was heißt Arzt, aber der sich ein bisschen mit Medizin auskennt, der sagt, das ist sehr gut. Das heißt, dass das Blut hat angefangen zu zirkulieren. Sehr gut. Wir haben sofort verstanden, Gott ist hier am Wirken. Dann sagt er, wir sind zu dem anderen gerannt. Decke runtergezogen, sein Fuß war rosa, wie Babyfleisch, also wie Babyhaut. Ich habe erstmal nicht geglaubt. Ich sage, sind Sie jetzt in der Versammlung? Der sagt, ja. Die haben eine zweite Versammlung, ich musste wegfahren. Fotos machen und die sollen auf der Bühne Zeugnis geben. Wisst ihr, was geschah? Die haben das gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr Veronika Neudert kennt, das ist eine Missionarin. Sie ist seit Jahren eine Deutsche, die in Russland Gemeinden gründet. Und sie hat das bestätigt. Diese zwei Jungs, ich habe gesagt, Gott hat sie befreit. Gott hat Wunder gemacht. Gott hat sie geheilt. Aber geht jetzt und macht die Missionsschule. Geht durch die Ausbildung und werdet zu Missionaren. Das haben die auch gemacht. Und heute sind sie Missionare in den Dörfern da irgendwo in Russland und sind bei der Gemeindegründung mit dabei. Wisst ihr, was das ist? Sie kamen zu Jesus und Gott hat sie befreit. Jesus hat sie befreit. Aber sie sind nicht zurückgegangen, sondern sie haben sofort ein Joch auf sich genommen. Und das ist die beste Lösung. Das ist das Beste, was ein Mensch, was ein Christ überhaupt machen kann. Und ich möchte heute zu dir appellieren. Ich weiß nicht, ich kenne dich nicht. Gott kennt dich und du kennst dich persönlich. Wo befindest du dich? Wo befindest du dich? Ganz am Anfang, wo du nach Jesus suchst, dann möchte ich dir sagen, ja, er kann dich befreien. Er kann dir Heilung schenken. Jesus kann dir ein neues Herz geben. Ja, das macht er. Aber bleib dann nicht sitzen, sondern komm zu deinem Pastor, komm im Gebet zu Gott und sag, Herr, was ist mein Joch, was ist mein Auftrag jetzt? Was kann ich tun? Ich möchte zurückgeben. Ich möchte zurückzahlen. Ich möchte dankbar sein vor dir, für das, was du gemacht hast. Ich möchte etwas tun. Ich möchte genauso rettungssüchtig sein wie du. Mach das. Das ist das Beste, was du machen kannst. Das ist das Beste. Jesus war rettungssüchtig. Es steht geschrieben in Johannes Evangelium, inzwischen drängten die Jünger Jesus etwas zu essen. Ihr kennt ihn, damals saß er am Brunnen. Nein, sagte er, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nicht wisst, wer sie ihm wohl gebracht hat, fragten die Jünger einander. Da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat. Ist interessant. Aber das hat ihm Kraft gegeben. Das war wie seine Nahrung. Jesus war abhängig. Jesus war süchtig nach dem Willen Gottes. Er ist nicht gekommen, um sein Programm durchzuführen, sondern er ist gekommen und er war abhängig. Er war jedes Mal im Gebet. Er hat immer bei Gott, dem Vater, gefragt und er war immer auf der Suche nach seinem Willen. Was soll ich tun? Er wusste ganz genau, was Programm Gottes war für sein Leben. Programm des Vaters für sein Leben. Deswegen konnte er auch so einfach klar sagen, Leute, ich bin nicht gekommen, um mein Programm durchzuführen. Oder in Johannes Evangelium, ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat. Jesus war abhängig. von dem, was Gott sagt. Es war ihm sehr wichtig. Danach hat er gesucht. Jeden Tag hat er gesucht. Und wir kennen aus der Bibel, er ging beten. Auch damals in dem Garten Gethsemane hat er gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Was ist das? Das ist eine starke Abhängigkeit und ich wünsche mir diese Abhängigkeit, dass ich genauso abhängig bin von dem Willen meines Vaters. Was soll ich tun? Wo es so viele Versuchungen gibt, so viele Angebote, mach dies und mach das und mach jenes. Jesus ist ein Vorbild für uns. Er hat nach dem Willen Gottes gesucht. Gesucht. Und zweitens, er war süchtig nach verlorenen Menschen. Er war süchtig nach verlorenen Menschen. Ist gekommen, um zu suchen und um zu retten. Ich habe eine ganz klare Lektion gelernt. Diese zwei Süchten, diese zwei Abhängigkeiten, die erste nach dem Willen Gottes zu suchen, die zweite nach verlorenen Menschen zu suchen, wisst ihr, sie sind sehr eng miteinander verbunden. Das habe ich erlebt. Sobald du beginnst, intensiv nach Gott zu suchen, nach seinem Willen, wisst ihr, wo ihr landen werdet? Bei den verlorenen Menschen. Das ist so. Wenn du beginnst zu beten, wenn du beginnst, nach Gott zu suchen, ihm zu fragen, Herr, was ist dein Wille für mein Leben, wird Gott dir verlorene Seele zeigen. Auf deine Arbeit, in deiner Schule, egal, um dich herum, in deiner Stadt, wird Gott dir sofort deine Augen öffnen. Weil das ist der Heilige Geist, das ist der Geist Christi, das ist sein Wesen. Wenn wir nach Gott suchen, nach seinem Willen fragen, werden wir immer bei den verlorenen Menschen sein. Und das hat Jesus gemacht. Und ich habe gelernt, dass diese zwei Abhängigkeiten, Süchten, wenn ich so sagen darf, sind eng miteinander verbunden, sehr eng miteinander verbunden. Sehr eng. Eine und andere existiert nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Wir haben unsere Evangelisationswoche in Tschechien damals angefangen und zwei Tage, wir haben keine einzige Person angesprochen auf der Straße. Überhaupt nicht. Die Menschen waren wirklich, wie wir es gehört haben, Tschechier sind so irgendwie so atheistisch. Haben wir wirklich erlebt, wirklich. Wenn ihr denkt, Deutschland ist so hart auf Laster, nein, Tschechien ist viel schlimmer. Und Kinderprogramm gemacht und auf der Straße einfach Traktate verteilt und auch gepredigt und alles Mögliche gemacht. Und mit Menschen persönlich gesprochen. Menschen haben blockiert. Und wir haben angefangen, am dritten Tag haben wir gesagt, lass uns einen Tag fasten und beten. Und wir haben so einen Gebetstag gemacht, weil wir wussten, wir sind fremd in dieser Stadt und wir haben nur einen Übersetzer, aber wir wollen, dass hier eine Hausgruppe entsteht später. Was sollen wir tun? Und wir haben angefangen zu beten und wir haben gebetet. Und dann haben wir eine Karte genommen, Stadtplan genommen und wir haben einen Gedanke bekommen, wo sind hier in dieser Stadt Plätze, wo arme Menschen, kriminelle Menschen, drogenabhängige Menschen. Wo sind sie hier in dieser Stadt? Und wir haben dann in diesem Tag einfach Umfrage gemacht und haben auf der Karte Kreuzchen gestellt. Das waren unsere Zielpunkte. Und die Tage danach haben wir diese Ziele besucht, diese Orte besucht. Und wisst ihr was? Unser Fußballplatz war voll solcher Menschen. Voll. Sie kamen. Man brauchte die nicht überzeugen, lange überzeugen. Wir haben gesagt, hey Leute, wir haben Zeugnisse erzählt, wir haben gesungen an diesen Plätzen, wir haben gesagt, heute Abend ist die Versammlung, kommt. Und sie sind gekommen. Unser Fußballplatz war voll. Und unter diesen Menschen war ein ehemaliger Häftling, er war ein Krimineller, voll tätowiert. Er war ein Krimineller. Man hat uns gesagt, er saß da über 20 Jahre in dieser Stadt, in dem Gefängnis. Und er war so stolz. Man hat gesehen, das war so ein autoritärer Typ unter seinen Leuten. Und immer wieder habe ich mit ihm gesprochen und evangelisiert und habe versucht, irgendwie an sein Herz ranzukommen.
hat er immer blockiert. Er war so stolz, hat immer gezeigt, nein, will ich nicht, ich weiß selber, ich bin Gott, ich habe gute Kontakte und so. Er war von sich selber sowas von fest überzeugt. Und am letzten Tag habe ich wieder einen Aufruf gemacht. Er ist nicht aufgestanden. Nach der Versammlung bin ich zu ihm gekommen. Ich habe gesagt, ich weiß, du bist so stolz, aber in deinen Augen sehe ich, du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus, weil innen drin bist du leer. Darf ich für dich beten? Der sagt, bete für mich. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Wirklich vom ganzen Herzen hat er Lebensübergabegebet mir nachgesprochen. Wir haben für ihn gebetet und dann müssen wir losfahren. Als wir in Deutschland angekommen sind, der Übersetzer hat mir eine E-Mail geschickt und hat gesagt, Ivan, der Mann ist gestorben. Könnt ihr euch vorstellen? Wir haben wieder mal die Plätze besucht und der Mann lag tot im Bett. Das war so ein Heim für obdachlose Menschen. Die haben dort übernachtet. Und er lag tot im Bett. Das war ein harter Pflaster. Aber wir haben immer wieder und immer wieder und immer wieder versucht. Weil wir hatten irgendwie im Herzen, die ganze Gruppe, der braucht Jesus. Der braucht Jesus. Und wir wussten nicht, dass es so schnell geht, dass er noch ein paar Tage hatte. Wussten wir nicht. Aber weil wir dran geblieben sind und weil wir einen Impuls von Gott bekommen haben, er braucht Jesus, haben wir ihn nicht losgelassen. Immer wieder und immer wieder, bis er sich bekehrt hat, bis er sein Leben Jesus gegeben hat. Am nächsten Tag war er beim Vater. Sobald du beginnst, nach Gottes Wille zu suchen, landest du bei den Menschen. Ja, landest du bei den Menschen. Oft suchen wir nach Methoden. Das ist sehr oft in den Gemeinden. Ja, was für eine Methode nimmst du? Was für Traktate verteilst du? Was machst du anders als wir? Nix. Bete, suche und Gott wird dir zeigen. Das haben wir erlebt. Wisst ihr, ich möchte beten. Ich möchte für euch beten. Ich möchte, dass wir gemeinsam vor Gott stehen. Und ich möchte zu dir Frage stellen. Dir eine Frage stellen, zu dir sprechen. Brauchst du Jesus? Hast du eine Last? Bist du beladen und du kannst nicht alleine. Schaffst du nicht alleine, vielleicht hast du mehrmals versucht. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus, warte nicht lange. Komm zu Jesus und gib dein Leben. Jesus. Vielleicht bist du schon bekehrt und vielleicht einige Jahre, aber du bist noch nicht im Joch. Du bist kein aktiver Jünger Jesu. Du hast noch nicht ein Stück Last von Jesus genommen. Dann mach das. Entscheide dich bewusst und sage, Herr, ich brauche von dir eine klare, klare Berufung. Was soll ich tun? Dass Gott dir zeigt. Aber sei aktiv. Denn dieser Joch ist leicht. Ich habe gemerkt, das macht Freude. Ich freue mich immer wieder. Wenn ich diene, das macht so viel Spaß. Das ist so angenehm. Das tut so gut, wenn du tust und etwas geschieht. Und du siehst, was Gott mit Menschen macht durch deinen Dienst. Das ist wirklich buchstäblich, wie Jesus sagt, das ist angenehm. Das ist sehr gut, leicht und schenkt Freude. Erlebe das. Erlebe. Komm zu deinem Pastor und sag, ich möchte was tun. Ich möchte nicht einfach sitzen, sondern ich möchte meine Freiheit leben. Meine Freiheit leben. Wisst ihr, ich kenne eine Geschichte aus meinen Schuljahren, als ich noch, ich weiß nicht, 13 oder so Jahre alt war. Und damals gab es eine Geschichte in der Schule. Über zwei, heißen die auf Deutsch, Flug, glaube ich, ne? So, wenn man Erde flugt. So, Pferde haben früher gezogen. So, mein Opa, Uropa war ein Schmied. Er war ein Schmied, er hat solche Dinge hergestellt. Und so in dieser Geschichte geht es darum, ein Schmied hat zwei Flüge gemacht, hergestellt.
Und der eine ging in eine Richtung, hat einen Bauer abgeholt und der andere ging zu anderen Bauer. Nach einer gewissen Zeit treffen sich diese zwei Pflüge wieder bei dem Schmied. Der eine war glänzend. Glänzend. Wie Spiegel. Seine Pflugspaten und wie die heißen, die waren so glänzend wie Spiegel. Sauber. Und der andere war verrostet. Verrostet, komplett verrostet. Und dann sagt dieser, der Verrostete, und sagt, weißt du, das Leben ist ungerecht zu mir. Warum glänzt du so schön und ich verroste hier? Und dann sagte, wie ist das passiert? Was ist dein Geheimnis? Und dann sagte, ich habe jeden Tag gearbeitet. Ich habe jeden Tag geschuftet und Steine und Erde und alles Mögliche auf meinem Weg erlebt. Jeden Tag. Und das hat mich so glatt gemacht, so glänzend gemacht. Und dann sagte er deswegen, und ich stand die ganze Zeit in einer Ecke. Und recht haben die Deutschen, wo sie sagen, wer viel rastet, der rostet. Im Joch zu sein, diese Freiheit zu leben, aktiv zu sein, zu dienen, die Berufung erfüllen, rettungssüchtig sein, das ist unsere Lösung, meine lieben Geschwister. Das ist unser Weg, das ist unsere Berufung. Und ich möchte, dass wir heute aufstehen vor Gott. Lass uns aufstehen im Gebet. Ich möchte beten. Und ich möchte euch aufrufen, dass du heute eine Entscheidung triffst. Eine Entscheidung. Eine Entscheidung. Damals war ich jung und ich hatte viele Möglichkeiten, in welche Richtung ich gehen sollte. Aber als Jesus zu mir kam, habe ich mich entschieden, habe gesagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Es war mir wichtig. Es war mir sehr wichtig, dass ich mein Leben nicht umsonst lebe, sondern Jesus nachfolge. So, und wenn du heute hier bist, und vielleicht hast du unterschiedliche Gedanken, was du aus deinem Leben machen kannst, suche das Beste aus, folge Jesus nach. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir kommen heute zu dir im Gebet und wir brauchen dich. Herr, wir brauchen dich. Du bist rettungssüchtig. Du bist gekommen auf diese Erde, um zu suchen, um zu finden, um zu retten, was verloren ist. Und wir haben nicht nach dir gesucht. Wir wollten nicht. Aber du kamst zu uns und hast uns deine Gnade geschenkt, Herr. Ich danke dir dafür. Herr, und heute stehen wir vor dir. Und auch heute sprichst du zu uns. Komm zu mir, ihr, die beladen seid, die schwere Lasten trägt. Komm zu mir. Ich möchte euch Ruhe geben, Freiheit schenken, euch befreien, Heilung geben. Wenn du heute da bist in der Versammlung und du möchtest Jesus persönlich erleben, ich lade dich zu Jesus. Ich lade dich ein. Komm zu Jesus, komm nach vorne. Ich weiß nicht, ob das bei euch üblich ist, aber ich rufe immer nach vorne, die Menschen. Komm nach vorne, mache diesen Schritt des Glaubens. Gib dein Leben Jesus. Gib ihm dein Leben. Und bewusst tu diesen Schritt und sag, ja, Herr, ich möchte mein Herz dir geben. Gib mir deine Ruhe, deinen Frieden. Wenn du heute hier bist und du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, komm nach vorne zu mir, ich möchte mit dir zusammen beten. Das ist ein Privileg, dass wir diese Möglichkeit haben. Damals dieser Häftling, ehemaliger Häftling, er wusste vielleicht selber nicht, was er für ein Privileg hatte, dass Christen mit ihm gebetet haben. Wenn du heute hier bist, ich möchte mit dir beten. Wenn du da bist und du bist schon lange Christ, aber du hast noch nicht Joch Jesu auf dir. Lass uns beten, dass er dir deine Berufung gibt, dass er seinen Auftrag dir gibt, dass er dir klar sagt, was du machen sollst. Verliere nicht deine Zeit. Bringe Früchte. Sei aktiv. Helfe, deine Gemeinde zu bauen.
Im Namen Jesu Christi, ich komme zu dir, Herr, und ich bete für meine Geschwister. Und ich bitte, Herr, dass du deine Gnade schenkst, Herr, und dass du deinen Willen offenbarst für jeden Christen, für jeden Geschwister. Im Namen Jesu. Herr, schenke du deine Gnade, Herr. Schenke, dein Joch ist leicht, Herr. Ja, und du freust dich, wenn wir Früchte bringen. Du freust dich, wenn wir aktiv sind. Wenn wir genauso rettungssüchtig sind. Wenn wir nach deinem Willen suchen, Herr. Du freust dich riesig. Und so bitte ich bitte, dass du die Gemeinde segnest und jeden, der hier steht. Im Namen Jesu. Herr, wir brauchen deine Gnade, Herr. Wir brauchen deine Führung. Denn wir sind abhängig von dir. Wir können nichts tun. Ja, und wenn du deinen Geist von uns wegnimmst, dann können wir nichts tun, überhaupt nichts. Ja, aber du gib uns deine Gnade, du gibst uns deinen Geist. Und dafür danke ich dir, Herr. Dafür lobe ich dir, Herr. Du bist großer Gott. Segne meine Geschwister. Im Namen Jesu. Amen. Amen.